Unternehmer Jam Sessions.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Perfekter Podcaster, als wäre ich aus dem Versuchslabor. Mit dieser Punchline, angelehnt an den bereits schon trilliardenfach zitierten Kool Savas in diesem Podcast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und diese Line ist nicht nur auf mich bezogen, sondern auch unter anderem auf meinen heutigen Gast Steffen Kessler. Steffen Kessler ist einer der Podcast-Pioniere im Franchise in Deutschland. Er betreibt schon seit 2018, meine ich, den Podcast Franchise Universum, den ich mir auch in der Vorbereitung auf meinen Podcast sehr, sehr oft angehört habe und der mich auch sehr inspiriert hat. Und vor allem inspiriert mich, auch das habe ich schon mehrfach in diesem Podcast erzählt und erzähle ich auch jedem, der es hören will, auch der es nicht hören will, was meine Definition von Franchise ist. Und dort benutze ich nämlich immer ein Zitat von Steffen, nämlich das Glück mit anderen teilen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute alle das Glück haben, dass Steffen mit uns einmal sein Franchise-Wissen mit uns teilt, denn er ist wirklich, man muss es einfach sagen, ein Franchise-Urgestein und dass er auch zum anderen seinen unternehmerischen Werdegang mit uns teilt, der auch sehr, sehr spannend ist, der damit beginnt, wie er als Kind im elterlichen Betrieb, nämlich dem, ich weiß nicht, kann man so sagen, dem Vorgängerbetrieb vom heutigen Franchise-Portal, Briefe faltet und verschickt. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte, wie es dann weiter mit ihm gegangen ist. Und ich selber war schon zu Gast viermal. Mittlerweile eine Folge kommt noch, die ist noch nicht erschienen, wenn jetzt diese Folge von Unternehmer Jam Session draußen ist. Aber dann war es natürlich auch nur an der Zeit, dass Steffen auch mal endlich zu Gast bei mir im Real Talk ist. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir hören uns dann im Auto noch einmal ganz kurz wieder. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ich bin seit langer Zeit mal wieder in Köln, in meinem Studio, in meinem Aufnahmestudio, wo ich eingemietet bin. Und mir gegenüber sitzt Steffen Kessler vom Podcast Franchise Universum und Franchise Portal und wahrscheinlich noch so einiges mehr, von dem ich alles nichts weiß. Und wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Ich war schon ein paar Mal bei dir auch zu Gast im Podcast. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge vom Franchise Universum. Hab mir die Folge auch angehört. Hat mich sehr, sehr unterhalten, die Folge. Waren witzige Aussagen drin. Also ich habe das so ein bisschen mit meinem Podcast verglichen. Ich bin ja noch nicht so lange am Start. Du hattest gesagt, dass die meistgestreamtesten Folgen bei dir die Nuller-Folge sind. Und die erste Folge ist, glaube ich, richtig, ne?
Ja, ist richtig.
Von der Erinnerung her so. Und bei dir war auch völlig nachvollziehbar, also von der Argumentation her, dass du gerade zur Nuller-Folge gesagt hast, okay, das ist ja so die Folge, wo jeder mal so reinhört, der auf den Podcast stößt, um zu gucken, ist das was für mich? Erstaunlicherweise ist es bei mir nicht so. Also die Nuller-Folge ist tatsächlich nicht die meist gestreamteste Folge bei mir. Wie dem auch sei. Was uns auch unterscheidet von dem Podcast, ich habe deinen Podcast, muss ich sagen, auch so ein bisschen Vorbild ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber als ich mich damit auseinandergesetzt habe, was mache ich für einen Podcast, wo will ich hin und so weiter, habe ich deinen Podcast unter anderem gehört, von Lars Bobach viel den Podcast gehört, die Franchise-Jause gehört, also alle, die so ein bisschen mit Franchise und auch Unternehmertum zu tun hatten. Und was uns ja schon mal unterscheidet, ist, deine Folgen sind deutlich kürzer als meine Folgen, weil ich verstehe es auch, du willst ja Impulse geben, sagst du ja auch, das ist so eins deiner Ziele, Impulse geben für die Franchise-Wirtschaft. Ich bin ja eher so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, flapsig, so ein Laber-Podcast. Ich möchte ja sehr gerne, dass Menschen ihre Unternehmergeschichte hier erzählen. Und das würde ich auch ganz gerne heute zum Thema machen. weil du ja schon eine längere Unternehmergeschichte auch hinter dir hast, auch mit dem Franchise-Portal was Schönes geschaffen hast, auch mit deinem Podcast was Schönes geschaffen hast. Und da würde ich gerne einfach mal mit dir drüber sprechen, wie du generell so in die Selbstständigkeit gekommen bist, ins Franchising gekommen bist. Von daher herzlich willkommen, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, lieber Thorsten. Ich freue mich, dass wir hier mit Zeit auch sprechen können. Ja. Das ist ein Luxus, dann auch einfach zu quatschen, wenn wir uns nicht zu sehr verzetteln. Das werden wir ja sehen. Aber vielen Dank für die einleitenden Worte und ja, dass du dir auch ein bisschen Inspiration holen konntest dann über zum Beispiel meinen Podcast, freut mich natürlich total.
Ja, sehr gerne. Also von daher, ich würde gerne den Ball direkt zu dir zurückgeben. Vielleicht, dass du einfach mal ganz vorne anfängst. Wie bist du überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen? Was waren so die ersten Schritte? Aus was für Umständen bist du? Hast du einen Unternehmerhaushalt hinter dir und so weiter und so fort?
Ja, also die Frage ist ein bisschen, wo fange ich an? Aber ich fange wirklich dann mal chronologisch ganz vorne in der Kindheit an, denn ich habe als Kind schon Briefe gefaltet und Briefmarken draufgeklebt für meine Eltern, die damals mit dem heutigen Unternehmen Franchise Portal, das war damals noch Fachverlag U. Kessler, die sind damals gestartet zu zweit. Meine Mutter hat parallel noch was anderes gemacht und haben eine CD-ROM rausgebracht über Franchise-Systeme.
Wo sind wir da von der Jahreszahl her?
93 schon ging's los. Also vielleicht gehe ich sogar einen Schritt weiter noch zurück. Mein Vater hat der war in der Pharmaindustrie ein recht hohes Tier in verschiedenen Unternehmen, aber ja, dem ging, ich sag mal, die Wertewelt dort ein bisschen auf den Senkel über die Zeit. Er ist halt irgendwann ausgestiegen. Und er hat sich mit der sogenannten EKS-Strategie beschäftigt, also engpasskonzentrierte Strategie, hat einen Lehrgang von Wolfgang Mewes damals sich gekauft und durchgearbeitet. Und diese engpasskonzentrierte Strategie ist sehr nah am Franchise dran. Da gibt es eine Phase, die nennt sich Kooperationsstrategie. Und da passt Franchise sehr gut rein und wird auch so als Kooperation par excellence beschrieben, ne? Der Franchise-Geber kooperiert mit ganz vielen Franchise-Nehmern. Und das hat er so gelesen, fand es cool, hat sich mit Franchise beschäftigt, hat selber gemerkt, irgendwie, da gibt es noch Informationsdefizite. So, also es gibt ein Informationsgefälle, da sind nicht alle Infos irgendwie frei verfügbar zum einen. Und zum anderen fand er das Thema gut und hat sich überlegt, er möchte sich als Franchise-Berater im Hinblick auf Gründer selbstständig machen. Und diese CD-ROM sollte seine Visitenkarte werden, so wie viele halt ein Buch schreiben. Und in die Beratung ist er nie gekommen, weil die CD-ROM war immer so viel Arbeit, dass alle Franchise-Systeme dann angeschrieben wurden, damals per Brief mit Formularen über das Franchise-System, die sie dann ausfüllen konnten. Also wie viele Partner hast du, wie ist die Vertragslaufzeit, also die ganzen Konditionen, was heute von unserem Internetportal, was wir führen, mit einer Datenbank über Franchise-Systeme im Herzen, wenn man so möchte. Das war die Basis, ist damals gelegt worden mit diesen Formularen.
Hast du noch grob im Kopf, wie viele Systeme gab es damals, Anfang der 90er Jahre?
Also unter 1000 Briefe haben wir verschickt. So kann ich es, glaube ich, ungefähr ausdrücken.
Okay,
Pi mal Daumen, 1000 Briefe, würde ich sagen. Franchise-Lizenzsysteme. Und heute, je nachdem, wo du die Grenze ziehst, sagen wir ja, sind wir irgendwo zwischen 1000 und 2000. Wenn du noch ausländische Systeme mit dazu zählst, die in Deutschland Fuß fassen wollen, dann kommst du vielleicht auch auf 2500 oder so in der Richtung. Okay. So mal als ganz grobe Größenordnung, ne? Aber wir haben einige hundert, das waren immer diese gelben deutsche Postkisten, die wir dann gefüllt haben mit Briefen. Und da haben wir dann als Kinder mitgewirkt, weil wir gefaltet und geklebt haben, dass die Briefe rausgehen. Und dann kamen die natürlich per Fax oder Brief wieder zurück, ausgefüllt, in der Access-Datenbank damals übertragen und dann als CD-ROM gepresst, rausgebracht. Jahr für Jahr immer eine neue Edition. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich natürlich viel mitgekriegt. Mir sind auch viele Marken und Namen geläufig seitdem. Und ich habe die ganzen folgenden Jahre einfach im heimischen Büro mitbekommen, am Mittagstisch und so. Erstmal die EKS-Strategie, weil das unsere unternehmerische Strategie ist, die uns führt und leitet. Aber auf der anderen Seite eben auch ganz viel Franchise-Themen mitgekriegt. Ich würde sagen, das war so mein Startpunkt des, nennen wir es mal, unternehmerischen Erlebens. Und ich habe in der Zeit, als kleine Anekdote, wir haben ja Zeit, habe ich angefangen, eine CD-ROM zu versuchen zu erstellen über Judo. Das war so bis heute mein Hobby. Ich habe damals mit 5 Jahren angefangen und ich wollte eine CD-ROM, die das Judo-Prüfungsprogramm erklärt mit 3D-Animationen von so kleinen Manneken, die dann zeigen, wie eine Judo-Rolle geht oder wie ein bestimmter Wurf geht und so. Ich habe mir damals auch ein 3D-Programm dann gekauft oder kaufen lassen, ich weiß es nicht mehr so genau, und bin dann eben gestartet, aber gescheitert, weil meine Eltern waren zu sehr in ihrer Selbstständigkeit im Aufbau. Die hatten nicht die Zeit, mich da zu begleiten und ich war alleine überfordert. Da war ich, weiß ich nicht, 13, 14 Jahre alt vielleicht.
Okay, spannend.
Und das waren so meine ersten Ambitionen, wo ich mir schon ausgerechnet habe, was ich mit der CD-ROM verdienen werde. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die Kosten der Produktion einfach nicht berücksichtigt habe, sondern einfach den Umsatz zusammengezählt habe. Und das war sehr motivierend. Aber ich bin nicht bis zum Ende gekommen. Aber es waren so meine ersten unternehmerischen Schritte, würde ich mal sagen. Die Denkweise, genau. Ja, also das waren so die Startpunkte auch unseres heutigen Unternehmens. Und von dort
aus... Kann ich ganz kurz noch was fragen?
Gerne.
Wie war denn das Geschäftsmodell von deinem Vater damals? Haben da die Franchise-Systeme für bezahlt, dass die von euch erfasst wurden? Oder wie?
Nee, andersrum. Die Franchise-Interessenten haben für die Information bezahlt.
Ah, okay.
Also es war ja Zeit vor dem Internet, zumindest so, dass das Internet überall verfügbar war. Und da hat der Franchise-Interessent entweder für Printkataloge, damals der Rentrop-Verlag und Co. über Franchise-Systeme oder eben über so eine CD-ROM. Für diese Infos hat er bezahlt. So ungefähr um die Jahrtausendwende herum fand dann so ein Switch an statt. Also erstmal ist nach einem Volkshochschulkurs meiner Mutter in Sachen Programmierung, hat sie die erste Website selber programmiert, um die CD-ROM zu bewerben. Und dann peu à peu kam Bannerwerbung von Franchise-Systemen dazu. Das waren so die ersten Einkommensströme aus der Franchise-Wirtschaft heraus. Und irgendwann bei einem Gespräch mit einem Amerikaner, der ein ähnliches Geschäftskonzept in Amerika verfolgte damals, wurde der Schalter umgeworfen bei meinem Vater, der hat erkannt, ich werde ja zum Lead-Generator. Mhm. Ich bin nicht mehr ein Medium, Fachverlag U. Kessler ist irgendwie Verlag, Medium, sondern meine Funktion ist es, Lead zu generieren. Das war so ein Schlüsselmoment, wo dann das Geschäftsmodell auch gedanklich im Kopf dann geändert wurde.
Ist ja auch engpasskonzentrierte Strategie, ne? Der Engpass des Franchise-Gebers sind ja die Leads.
Genau, richtig. Die Menschen, die da draußen sind, die sind anonym, denken, träumen von der Selbstständigkeit, haben total Bock drauf, aber sie schreiben es nicht an ihre Hauswand. Die schreiben es nicht auf ihr Xing-Profil. Könnte ja der Chef lesen und was denkt der denn und so. Und auf der Stirn steht es auch nicht. Das heißt, als Franchise-Geber, als Franchise-Marke fange ich an, darüber nachzudenken, wie komme ich denn an die Leute ran? Die paar, die Selbstständigkeit cool finden, davon gibt es nicht so viele in Deutschland. Und dann auch noch für die Franchise eine Option ist, das ist ja wortwörtlich die Suche nach dem Nadel im Heuhaufen. Ne? Ja. Und dieser Engpass, der ist bis heute halt markant als, ich würde sagen, einer von drei Engpässen für Franchise-Geber. Die Franchise-Nehmer-Suche, also die Menschen aus der Anonymität zu holen und in ein Gespräch zu bringen und dann erfolgreich mit einem Vertrag rauszugehen, ist das eine. Das andere ist halt das Thema Immobilien, dann den passenden Standort zu finden, gerade bei Ladengeschäften und Co. In manchen Städten ist das richtig, richtig schwierig. Da haben die Partner seit 4 Jahren, aber finden keinen Standort dafür. Und das dritte ist dann dein Heimatspielfeld, das ist halt die Finanzierung der Franchise-Partner.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja gelöst, bex-ub.de.
Genau, richtig.
Schon mal dahin, etwas weniger.
Und wenn der Beck die Finanzierung über die Banken nicht hinkriegt, dann gibt er euch das Geld, ist kein Problem, geht einfach hin.
Absolut.
Ja, passt.
Im Moment ist ein bisschen knapp bei mir, weil ich muss so viel Studiummiete hier bezahlen, aber...
Ja, ist natürlich schwierig.
Wenn ich das selber wieder in die Hand nehme, investiere ich auch wieder in Franchise-Nehmer. Nein, Spaß.
Genau. Ja, das war so
das Geschäftsmodell. Okay.
Das Geschäftsmodell und die Wandlung vor allem von der zahlenden Zielgruppe, auch wieder EKS, wenn wir hier ein bisschen Strategiewissen reinbringen wollen, die Grunddenke ist, dass im Grunde du einen Engpass löst und das Medium ist immer nur quasi um den Zweck zu erfüllen da. Und wenn irgendwann die Schreibmaschine nicht mehr funktioniert, dann löst du denselben Engpass, dasselbe Problem so gut wie kein anderer, bestenfalls, über das nächste Medium, über den Computer und so weiter und so fort. Ne? Und so haben meine Eltern, glaube ich, ganz gut den Switch hingekriegt, den so manche anderen Großunternehmen nicht hinbekommen haben, so à la, weiß ich nicht, Nokia oder ähnliche, die immer wieder zitiert werden, dass sich verändernde Rahmenbedingungen, dass die mitgehen konnten, weil wir nicht technologiegebunden waren, sondern Technologie in dem Verständnis der EKS einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Und es geht immer nur darum, wie kannst du den Engpass lösen.
Ja, ist übrigens ein fantastisches Buch auch. Also ich habe das schon an anderer Stelle hier im Podcast empfohlen. Ja. Ich hatte selber auch mal Seminar besucht, nicht bei Herrn Mewes, sondern bei Kerstin Friedrich.
Ja.
Hatten wir mal. über Stefan Aschenbrenner damals bei Initiat war ich ja mal, da hatte er sie gebucht. Also wirklich fantastisch. Ja, also EKS-Strategie.
Ja, also ich habe ganz viele Veranstaltungen mit ihr zusammen gemacht. Ich bin engagiert in der Beratergruppe Strategie. Das ist ein Verein für Berater, Trainer, Coaches, der unser Unternehmen auch maßgeblich begleitet hat. Mein Vater wollte ja Berater werden. Insofern hat er sich damals schon diesem EKS-Verein, kann man sagen, für Berater angeschlossen. Und im Zuge dessen bin ich ganz viel, also habe ich einmal im Jahr die Kerstin Friedrich dann gesehen, habe ganz viele solche EKS-Sommerschuhe mit ihr mitgemacht und mich dann auch ein Jahr, anderthalb, ich weiß gar nicht wie lang, einmal die Woche mit ihr kurz geschlossen. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen gechallenged und ja, gecoacht oder ich weiß nicht, wie man es ausdrücken möchte. Und ganz, ganz super Strategieberaterin, von der ich ganz viel mitnehmen und lernen konnte, einfach dann an der Stelle auch, ohne selbst jetzt groß als Strategieberater tätig zu sein. Ne?
Ja, habe ich auch so empfunden, also fantastisch. Also kann man an der Stelle wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich weiß gar nicht, ist sie noch aktiv?
Ja, sie reduziert, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, das darf man so sagen. Fährt viel Fahrrad und genießt ihr Leben, dass sie den Sport entdeckt hat. Ich glaube, so viel darf ich von ihr aus erzählen, dass sie da, also sie macht eine gesunde Mischung, glaube ich, und sucht sich vor allem die Projekte aus, wo sie Spaß hat.
Ja. Wenn man den Punkt erreicht.
Ja, wunderbar. Ne?
Als Unternehmer, top.
Ja, genau.
Ja, aber gut, wir sind jetzt noch bei dir. Du bist, wie du es gesagt hast, gescheitert mit deiner CD-ROM über Judo.
Ja, genau. Also in den ganz frühen Jahren. Und dann bin ich in Richtung Mensch und Körper gegangen. Und Fitnesstrainer. Ich war als Rettungssanitäter aktiv für einen Zivildienst. Und dann als Fitnesstrainer und habe dann Sport studiert. Und wollte eigentlich mit dem Sportstudium so ein sehr gut ausgebildeter Personal Trainer in diese Richtung werden. Und habe ein Praktikum gemacht bei einem Fitnessgerätehersteller. Und ich kürze es jetzt mal ab. Ich konnte bestimmte Produkte von denen dann, die für ihre Trainer hatten, dann am Ende in meinem eigenen Online-Shop verkaufen. Und so habe ich mich während des Studiums mit einem Online-Shop selbstständig gemacht, weil ich während des Praktikums als digital- und online-affiner halt gemeckert habe, so wie ihr das hier organisiert mit Excel-Tabellen und per Fax Bestellungen aufnehmen und den ganzen Fehlern, die dadurch entstehen. Das ist nicht zeitgemäß, das war so 2005, 2006 rum. Und da habe ich gesagt, dann lass mich machen, dann mache ich jetzt meinen Online-Shop und ich nehme eure Produkte rein. Das war mein erster unternehmerischer Aufschlag, möchte ich mal sagen, wo ich sehr dankbar für bin, weil ich viel gelernt habe in diesem kleinen Kontext. Mhm. Da sprechen wir von wenigen 1.000 Euro, also es waren dann 25.000, 30.000 Euro im Jahr, die an Umsatz generiert wurden und damit konnte ich das Thema Buchhaltung schon mal austesten, habe verstanden, was die Vorlesung in Rechnungswesen mir eigentlich beibringen wollte und ich dann irgendwie erst in der Praxis verstanden habe, zumindest das, was für mich relevant ist aus dieser Vorlesung, was das eigentlich bedeutet, ne? Wenn man Sachen verbucht in verschiedene Konten und so weiter und was es mit Soll und Haben auf sich hat und Co. Mhm. Genau, und dann habe ich nach diesem Studium ein Stipendium gekriegt zu einem weiteren Studium im Bereich Online-Marketing, weil ich halt schon mit dem Sportkontext ins Online-Marketing abgebogen war. Das war ein berufsbegleitendes Studium. Und so bin ich in das heimische Büro gekommen, wenn man so möchte, also ins Familienunternehmen, weil zum berufsbegleitenden Studium fehlte mir der passende Beruf. Und das Gelernte aus dem Online-Marketing-Studium konnte ich halt in einem Internetportal ja perfekt anwenden. Ne? Das war so Pi mal Daumen 2009 herum. Und so bin ich in die Franchise-Unternehmung dann rein, eigentlich nur auf Zeit gedacht. Und ich weiß gar nicht, wie es dann kam. Dann war ich fertig mit dem Studium und mit einer gewissen Zeit, wo ich dann nur im Franchise-Portal gearbeitet habe, habe ich mich dann entschieden, noch ein drittes Studium MBA im Innovation Management zu machen, auch wieder berufsbegleitend. Also bot es sich an, im Franchise-Portal zu bleiben und diese Innovationstechniken, die man lernt, dann auch im heimischen Unternehmen dann anzuwenden. Und als ich damit fertig war, bin ich dann in die Geschäftsführung eingestiegen. Also irgendwie bin ich dann dahin abgetaucht.
Ja, war das von vornherein schon dein Ziel irgendwie? Kann man das sagen, dass du den Geschäft oder hat sich das dann einfach
Das hat sich einfach Schritt für Schritt ergeben. Ne? Also mach einen Plan und du wirst feststellen, dass es irgendwie dann doch anders geschieht. Ich bin auch heute noch sehr sportaffin und mir ist die Fitness-Ecke eine sehr sympathische Branche weiterhin. Ich habe auch immer noch einige Kontakte dorthin und bilde mich auch so am Wochenende weiter in dem Bereich, einfach aus Spaß, ohne damit Ambitionen zu haben, Geld zu verdienen. Also das ist schon so eine Art Heimatspielfeld, möchte ich mal sagen. Und ich habe immer gedacht, nach dem Online-Marketing-Studium, okay, dann geht's halt wieder in die Fitness-Ecke, in welcher Form auch immer. Das das Unternehmertum nicht unwahrscheinlich ist. Das habe ich schon geahnt, glaube ich, damals. Und dass ich dann in die Geschäftsführung reingegangen bin, war im Grunde, so in der Retrospektive zumindest, würde ich sagen, dass ich die Chance hatte, die Karriereleiter nicht hochsteigen zu müssen, sondern im Grunde von einem sehr kleinen Unternehmen oben anzufangen und dort direkt zu lernen, die Entscheidung zu treffen, das Thema Führung und so. Und wenn ich erstmal irgendwo anders anfange, dann fange ich halt erstmal als ganz normaler, schlichter Studienabgänger, Berufseinsteiger an. Ja, wenn man jetzt mal die berufsbegleitende Zeit rausrechnen würde, zumindest Berufsanfänger. Und das war dann für mich das ausreichende Argument, um zu sagen, okay, ich bleibe hier, weil hier kann ich lernen. Hier kann ich direkt umsetzen, anwenden und kann das lernen, was für mich wichtig ist. Und ich glaube, selbst da war noch nicht so ganz sicher, dass die Fitnessbranche es nicht irgendwann dann auch wieder werden würde.
Ja, aber so genau ist es ja bis heute nicht geworden.
Nee, ist nicht, genau.
Gibt es den Online-Shop noch? Oder
den habe ich 2014 dann. Ich habe parallel zur Geschäftsführung und so alles noch gemacht, immer in Vormittagsstunden, also bevor ich angefangen habe, normal zu arbeiten, in Anführungsstrichen, waren so 1,5 Stunden ungefähr. Und 2014 hat diese Fitnessmarken auf der eigenen Website was geschaffen dann, also letztlich 8 Jahre später, als ich gestartet bin, oder 6. Und das war das eine. Und zum anderen wurde es mir einfach zeitlich zu eng. Und habe ich gesagt, okay, 2014, ich höre auf.
Ja, und ihr seid, meine ich, hätte ich irgendwo gehört, heute auch ein reines Familienunternehmen, ne? Also sehr viele Kesslers auf jeden Fall.
Ja, genau. Wir sind im Grunde 4-mal Kessler. Wir arbeiten nach einem klaren Plan an der Nachfolge. Und sind sehr klar aufgeteilt in den Aufgaben, die wir haben. Also auf jeden Fall sind wir gut aufgeteilt nach unseren Persönlichkeiten und Vorlieben und so weiter, haben eine ziemlich klare Rollenverteilung. Und unsere Eltern sind auch deutlich stärker in den Hintergrund gerückt, schon die ganzen letzten Jahre. Und das Portal und so weiter, das hat die Handschrift von meinem Bruder und von mir. Er ist im Hintergrund, er macht die Systeme, er baut, er macht die Prozesse und all das, was da so in der Richtung ist, den kennt draußen kaum einer. Und ich bin mehr derjenige, der die Kontakte nach draußen hat, der die Impulse reinholt, die Impulse gibt, der irgendwie das Bindeglied im Grunde so ist.
Ja, und wie kam dann die Idee, einen Podcast zu machen?
Aus dem eigenen Spaß heraus. Also ich habe Podcasts einfach gerne selber gehört und das war ein Medium. Wir waren seit 2009 schon sehr videoaffin. Wir haben immer dann auf Messen und so weiter schon angeboten, mit Franchise-Gebern oder Franchise-Nehmern Videos zu drehen oder vom Deutschen Franchise-Verband, die Jahrestagung. Also überall da, wo man zusammenkam, waren wir eigentlich immer auch mit einer Videokamera und einem Videoexperten mit dabei. Und gleichzeitig ist aber auch da, das war jetzt 2018 herum oder 2017 fing es an, so als Gedanke in mir zu reifen, dass ich gesagt habe, irgendwie, das ist halt schon recht aufwendig, auch das Thema Video und Co. Und Podcast ist cool, kannst du hören beim Joggen, beim Kochen und so, beim Autofahren. Und ich hatte einfach Lust, irgendwie zu starten. Ich wusste nicht, das habe ich jetzt gerade in meiner 200. Episode ja beschrieben, ich wusste nicht so richtig, wohin die Reise gehen würde und wie viele das überhaupt hören werden. Aber ich wollte loslegen und habe ja den Vorteil gehabt, dass ich mit vielen Franchise-Systemen schon in Kontakt bin über unsere Tätigkeit und dass ich dann einfach per Textnachricht, also Mailing, auf neue Episoden aufmerksam machen konnte oder Newsletter oder sowas. Ne? Und insofern, selbst diejenigen, die jetzt nicht so super Podcast-affin sind und das auf ihrem Handy abonnieren würden, hatten damals die Chance, dann per E-Mail darauf hingewiesen zu werden und auf der Website dann einfach einen Desktop-PC-Abhör-Link im Player am normalen Rechner zu hören und dann nebenbei beim Arbeiten zum Beispiel laufen zu lassen. Und dann einfach noch zu erklären, wie man sowas hört, wie man am Handy sowas abonniert, welche Vorteile es hat, wenn man es dann beim Joggen oder in der heimischen Küche beim Kochen oder Ähnlichem dann oder beim Putzen hört. Das habe ich versucht, dann einfach denjenigen irgendwie so mitzugeben, die zu dem Zeitpunkt halt noch nicht podcast-affin waren.
Ja. Hast du irgendwie ein Ziel damit verfolgt, dass du sagst, du bekommst dann darüber auch Kunden fürs Portal? War das irgendwie ein Ziel von dir? Oder hast du einfach gesagt, ich möchte einfach so nach dem, im Hip-Hop sagt man each one, teach one, also ne, du hast viel gelernt und willst Wissen einfach weitergeben, rein in die Branche, was du ja auch gesagt hast, dass das auch ein Anliegen von dir ist?
Also ich glaube, das Hauptmotiv war auch wieder EKS getrieben, ne, bei den Engpässen Hilfestellung zu bieten. Und dementsprechend, ich hatte einfach Lust, das zu machen und war damals schon davon überzeugt, dieses Grundprinzip vom Inbound-Marketing, hau halt alles an Wissen raus, was du hast. Wissen per se ist nicht wertvoll, sondern am Ende, was wertvoll ist, ist das Erfahrungswissen. Und jeder Berater, jeder Coach, der hier vielleicht auch gerade zuhört, ich würde immer sagen, haut alles raus, was ihr habt an Wissen, dann präsentiert euch damit. Und dann werden sich die Leute melden, weil sie sagen, jetzt habe ich das ganze Wissen und irgendwie komme ich trotzdem an die Grenze und jetzt brauche ich dich. Und diese Grunddenke des Inbound-Marketing, die entspricht mir, da bin ich voll hinter. Und dementsprechend hatte ich Lust, einfach über Franchise zu reden, auch im Interviewformat sehr viel dann natürlich, also das Wissen anderer abzugreifen und verfügbar zu machen. Und dadurch würde ganz von alleine eine Art von Gespräch entstehen und dann vielleicht auch eine Nachfrage für unsere Dienstleistung. Also auf jeden Fall sind wir damit präsent.
Hm. Wie war die Resonanz damals? Gab es da noch andere Podcasts neben dir, die jetzt so in dieser Nische sind? Nee, ich weiß gar nicht, wann Rockstars gestartet ist, Lars.
Ecke später. Lars ist eine Ecke später gestartet. Müsste ich nachgucken, wann, aber ich würde jetzt sagen, vielleicht 2 bis 3 Jahre jetzt, 2023, so 2020 oder so. Aber ist jetzt eine Vermutung, ne? Ich kann das nicht mehr so ganz wiedergeben. Damals, also im Franchise-Kontext, gab es gar nichts in diese Richtung, im deutschsprachigen Raum natürlich. Ja. Ne? Das war einfach, ich habe selber Podcast gehört und hatte Lust, was zu machen. Worüber kann ich erzählen? Na, über die Sachen, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige. Und das fühlte sich ganz okay an und war eigentlich so eine Art spielerische Herausforderung. Ich hatte Lust, mich damit zu beschäftigen und dann mal zu gucken, ob das jetzt ausreichend gehört wurde. Also die Resonanz damals war, glaube ich, erstmal aktive Resonanz im Sinne von eine E-Mail schreiben oder so bei 0, würde ich sagen. Ja. Und die Statistiken haben mir was von 50 Downloads oder 50 Streams oder Downloads im ersten Monat, nachdem ich ein Newsletter rausgeschickt hatte an hunderte von Franchise-Geber. Da war also jetzt nicht viel. Wer weiß, ob diese Downloads dann auch gehört wurden. Das ist ja das Problem immer bei Podcast-Statistiken, dass man nicht genau weiß, was da eigentlich gerade gezählt wird. Und all die, die es jetzt als abonniert haben, die laden es auf ihr Handy runter, womöglich, weil sie es nicht anders eingestellt haben, aber ob sie es jetzt gehört haben oder nicht.
Ja, aber so an persönlicher Resonanz, dass dir irgendwie Franchise
geht? Erst im Laufe der Zeit. Ja. Also ich habe wirklich, ich würde sagen, also gefühlt würde ich sagen, ein Jahr in den leeren Raum gefunkt, um dann... Also so mein erstes Feedback, würde ich sagen, war auf der Franchise Expo und wahrscheinlich nicht 2018, sondern eher 2019, aber sicher sagen kann ich es nicht mehr, wo ein Franchise-Geber auf mich zukam und sagte, hey, ich höre ganz regelmäßig und so. Ach, mir fällt gerade auf, du kennst mich gar nicht, ne? Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ganz gut und ne, hat mich sofort geduzt und so weiter. Und da ist mir dann bewusst geworden, okay, da habe ich eine Beziehung aufgebaut und wahrscheinlich zu mehr Leuten als nur zu ihm.
Ja. Ja, das ist krass, dieses Phänomen. Ne? Das habe ich auch immer. Das ist auch das, was mein Podcast-Berater immer gesagt hat, was so halt so wertvoll ist. Ne? Die bauen eine persönliche Beziehung zu dir auf. Und da spiegeln halt wirklich viele, die wirklich sagen, ey, es kommt mir so vor, als würde ich dich persönlich kennen.
Ja.
Und das ist echt cool einfach. Und die konfrontieren auch mit Sachen, die man irgendwann in irgendeiner Podcast-Folge gesagt hat, wo ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern kann. Aber das ist echt sehr, sehr schön. Das hat auch Markus Max mir mal gesagt. Der wurde dann auf der Franchise Expo, wo wir dann auch einen Podcast mit dir nochmal aufgenommen haben, da wurde er auch vermehrt von Leuten angesprochen und gesagt haben, hey, ich habe deinen Podcast gehört und so. Und also man wird auf jeden Fall wahrgenommen. Neben der Tatsache, dass ich ein bisschen deinen Podcast so ein bisschen auch als Benchmark genommen habe. Ich zitiere dich sehr, sehr oft, sowohl in meinem Podcast, aber auch wenn ich mit anderen spreche.
Oha.
Und er hatte das auch mit Jan Schmelze, den du ja auch kennst vom Deutschen Franchise-Verband. In der Folge habe ich das auch gemacht. Ich wurde nämlich gefragt, was so meine Definition vom Franchising ist. Und ich habe mich da listen lassen als assoziierter Experte, heißt das, glaube ich, beim Franchise-Verband. Und da musste ich ausfüllen, so, ne, was ist meine Definition von Franchise? Und dann hätte ich irgendwie diese Standarddefinition hinschreiben können, aber ich habe dann das benutzt, was du immer sagst, das Glück mit anderen teilen, weil ich das so schön finde.
Ach, wie cool.
Und das sage ich halt wirklich immer und zitiere dich auch immer, dass es von dir ist, also eignet das mir jetzt nicht an, sagt es von mir. Und kannst du mal sagen, wie du darauf gekommen bist, dass du das so für dich...
Ja, das ist ein persönlicher Prozess im Grunde, dass ich bei mir gestartet bin tatsächlich. Also Hintergrund ist, dass ich so 2009, 2011 die Ecke, also ungefähr grob die Ecke der berufsbegleitenden Studiengänge, so zeitlich gesehen, war ich mit meiner Frau in Kenia. und bin dort zu Fuß durch Kenia. Wir haben viele Fragen gestellt, sind viel in Kontakt gekommen mit Leuten dort. Und dann kam ich zurück und habe gemerkt, so nach dem Flieger, also wir waren wirklich bei Leuten, haben uns die Lehmhütten angeguckt, haben gesagt, wir verbringen zusammen, wir kaufen zusammen ein, wir bezahlen und du zeigst uns, wie du lebst und kochst überm Feuer und so. Also haben wirklich versucht, da nah ranzukommen, außerhalb der Touristenströme auch. Und dann sind wir zurück, haben tolle Erlebnisse gehabt und sind zurückgekommen. Dann saß ich im ICE von Frankfurt Flughafen nach Köln zurück, bei 300 Sachen, alles blitzeblank poliert. Und hab dann in die Gesichter der Leute geguckt und hab gedacht, irgendwie ist das anders als da unten, wo wir gerade herkommen. Ne? Irgendwas stimmt hier nicht, möchte ich gar nicht so sagen. Aber es war nicht stimmig. Und daraufhin ist ein langjähriger Prozess losgetreten worden, wo ich mich gefragt habe, was brauche ich eigentlich? Was will ich eigentlich im Leben? Worum geht's mir? Wo ich über mehrere Jahre keine Antwort gekriegt habe. Also locker 5 Jahre kann man sagen, dass ich nicht wusste, woran. Und dann erst bin ich über die Beratergruppe Strategie, ein befreundeter Berater beim Abendessen, der mir den Tipp gab, einmal die 4-Stunden-Woche zu lesen. Das war so mein erstes Buch in diese Richtung. Und dann von John Strelecki das Big Five for Life. Und da habe ich dann gemerkt, oh, so geht das also. Du beschäftigst dich mit dir selber. Was ist dir wichtig? Die 5 großen Lebensziele. Und was ist in seinen Worten der Zweck der Existenz? Also warum bist du da? Was ist der Zweck? So. Da habe ich angefangen dann zu grübeln, mir Sachen aufzuschreiben in regelmäßigen Abständen und so. Und kam, habe mich auch engagiert, während schon all die Jahre vorher auch mit Benefizveranstaltungen und Spenden und ähnlichen Geschichten. Und kam dann langsam peu à peu zu dem Schluss dieses Glück teilen, dass ich wahnsinnig dankbar bin für mein Leben, in einem zufriedenen Kontext aufgewachsen zu sein, eine sehr intakte Familie supported wurde, das, was ich mir gewünscht habe, gerade an Weiterbildung und Lernen und so, habe ich auch in Jugendzeiten und Co. dann von meinen Eltern bekommen, Studium, 3 Studiengänge, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben auch und so weiter, keine Bomben und all die Basics, alles richtig gut, also ich wusste einfach, wow, ich habe Glück im Leben. Und selbst, dass ich mit einer Lippenkiefer-Kaumenspalte geboren wurde und ich dann aber, oder meine Eltern, einen sehr guten Arzt gefunden haben und mich dann unterstützt haben mit logopädischen Übungen und so weiter, dass ich heute nicht beeinträchtigt bin, das zähle ich da halt mit rein. Und wenn ich dann Glück habe, dann kann ich dieses Glück auch irgendwie teilen. Das kommt aus einem Buchtitel vom Toddenhöfer, der Politiker. Der hat ein Buch, wo Glück teilen im Titel drin steckt. Das Buch selber hat mich gar nicht so getriggert, aber der Titel ist so cool. Und da ist das dann peu à peu entstanden. Also um es abzukürzen, ich habe für mich gemerkt, Thema Glück teilen fühlt sich stimmig an, sowohl dass ich dankbar bin für das, was ich habe und dass ich versuchen möchte, dass andere irgendwie auch den einen nächsten Schritt in Richtung zu mehr Zufriedenheit, dass mich das selber sehr zufrieden macht und gleichzeitig auf der anderen Seite dass das insgesamt einfach, wir beide zufriedener werden, das ist es im Grunde, um es da kurz zu halten an der Stelle. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, was heißt das denn für mich? Wo gehörst du hin? Gehörst du nach Kenia, wo irgendwie die Leute mit sehr viel weniger klarkommen und trotzdem ein Lächeln auf den Lippen haben, wenn du dich für sie interessierst und irgendwie alles etwas lockerer zu sein scheint, in meiner Wahrnehmung. Oder gehörst du hierhin? Was ist eigentlich mit deinem Ziel, da einen dicken BMW-SUV zu fahren, das ich damals vor Augen hatte? Das passt doch gar nicht in dieses Konstrukt. Also ich war da so ein bisschen am Suchen. Und da habe ich natürlich auch in Frage gestellt, bist du eigentlich im Franchising in der richtigen Ecke unterwegs? Dann gab es damals so Berichte über Franchise-Marken, wo die Medien dann draufgehauen haben. Im Grunde sei es, der einzelne Franchise-Nehmer ist pleite gegangen oder ein Franchise-Geber hat sich fehlverhalten oder ein Franchise-Nehmer mit vielen Standorten. Also Geschichten gibt es leider auch im Franchising.
Meistens im Sommerloch kommt das bei Kabel 1 und diversen Sender.
Ich möchte es auch gar nicht runterspielen. Also es kann, was mich stört bei den Medien, ist aber ein anderes Thema, ist, dass das sehr stark pauschalisiert wird. Du hast einen Franchise-Nehmer und dann ist der Titel wortwörtlich Pleitegeier Franchising. Ja. Das ist einfach falsch und da bin ich ganz tief von überzeugt. Aber es gab halt die Berichte und ich wusste halt, also ich kann ja nicht reingucken, was in den Systemzentralen trotzdem passiert. Ich habe mich halt gefragt, okay, bist du da am richtigen Spielfeld, dass du so viele Franchise-Systeme empfiehlst? Unser Portal hat ja irgendwie eine Art von Empfehlungscharakter oder zumindest helfe ich bei der Suche, ohne ausdrücklich zu empfehlen. Und ich weiß so wenig über die Franchise-Systeme. Ich kann dir ja nicht hinter die Stirn gucken, den Franchise-Gebern. Und habe da für mich geguckt, ist es Franchise oder ist es nicht? Und habe dann gemerkt, okay, nee, Franchise an sich ist stimmig, wenn es vom Franchisegeber richtig verstanden wird. Und dann habe ich meine Worte, die ich für mich gefunden habe, dieses Glück, teile dein Glück für ein zufriedenes Wir, also für eine zufriedene Gesellschaft, habe ich halt aufs Franchise übertragen und habe halt gesagt mit dem Podcast, okay, ich verkörpere das. Ich lasse das nicht nur jetzt meins sein, sondern ich stelle das sozusagen so hinaus, dass das eine Art von Bedingung für mich ist, damit Franchise funktioniert und damit ich Lust habe, mit Franchise-Systemen zu arbeiten. Dass ich gerne mir wünschen würde, dass sie dieses Verständnis teilen, auch wenn sie ganz andere Worte dafür nutzen.
Ich frage immer meine Gäste, die jetzt so, ich sag mal, Franchise-Akteure sind, jetzt nicht selber Franchise-Geber, sondern die irgendwas mit der Franchise-Landschaft zu tun haben, was ihrer Meinung nach ein gutes Franchise-System ausmacht. Was macht denn deiner Meinung nach ein gutes Franchise-System aus? Gibt es da irgendwie so 2, 3 Sachen, die du sagen kannst?
Ja, es wäre jetzt ungefähr die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Also natürlich dieses Glück teilen. Hättest du mir das vorher gefragt, hätte ich genau mit Glück teilen geantwortet, dass das Verständnis des Franchise-Gebers und seiner Mannschaft ist, dass man auf Augenhöhe miteinander unterwegs ist. Also der Franchise-Nehmer ist Unternehmer und es ist nicht die da drüben, wie man das gelegentlich mal aus Systemzentralen hört. Und die fordern wieder und so weiter, so ein bisschen wie Chef und Angestellter. Und selbst da ist dieses Rollenverständnis nicht gerechtfertigt. Das ist ein gutes Franchise-System, wo wirklich dieses Familiengefühl gelebt wird, wo die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und die Aufgabe des Franchise-Gebers so verstanden wird, ein erfolgreiches Modell so kopierfähig zu machen und mitzugeben und dann auch noch den zugehörigen Support mitzugeben, dass Menschen, die vorher was anderes gelernt haben, in der Lage sind, erfolgreich damit eine Zukunft für sich zu gestalten, die ihnen besser gefällt als das, was sie vorher hatten.
Formuliere ich mal anders. Also teile ich 100%, aber ist ja schwer auf den ersten Blick zu erkennen jetzt. Versetzen uns mal in eine Rolle von einem Franchise-Interessierten. Gibt es da irgendwo Merkmale, wo du meinst, da sollte man als Franchise-Interessierter drauf achten?
Ganz viele und ganz wenige gleichermaßen. Also es ist schwer rauszulesen aus den Werbebotschaften eines Franchise-Systems, dort wirklich zuverlässig abzuleiten, wie ist dieses Franchise-System. Ne? Ich würde schon mal sagen, dass das Marketing von dem, um Franchise-Nehmer zu gewinnen, wenn das nicht professionell rüberkommt, dann ist da schon die erste Frage, das kann natürlich bei jungen Franchise-Systemen sein, die sind noch im Aufbau und so weiter, aber so mal ganz grundsätzlich, wenn ich alles über einen Kamm schere, würde ich sagen, also da wäre schon mal, wie gut kommen die rüber, weil wenn die Franchise-Nehmer-Marketing schon irgendwie sehr hemdsärmlich und mit schlechten Bildern und so weiter machen, wie soll denn dann das Endkunden-Marketing sein, mit dem ich dann selber voranlaufen soll? Unter deren Anleitung. Also was wollen die mir denn dann beibringen, wenn die so schon auf Franchise-Nehmersuche gehen? Das wäre so ein Merkmal jetzt erstmal, bevor du irgendwie in Kontakt gekommen bist. Und dann aus Gesprächen heraus zu versuchen, ein Feeling dafür zu kriegen, wie tickt ihr eigentlich mit dem Franchise-Geber? Worum geht es euch? Was sind die Werte, die ihr vertretet? Und da viele Fragen zu stellen, aber es ist schwer greifbar. Ne? Das ist jetzt keine sehr, sehr greifbare Antwort von mir. Und was ich auf jeden Fall tun würde, ist immer mit Franchise-Nehmern ins Gespräch zu gehen. Dort mich auszutauschen. Ich versuche es ja gewissermaßen stellvertretend zu machen über meinen YouTube-Channel. Der heißt die Franchise-Unternehmer. Und da gehe ich ins Gespräch mit Franchise-Nehmern, gehe mit ihnen spazieren außerhalb des Business-Kontexts, um sie einfach erzählen zu lassen, aus dem Bauch heraus, ohne Skript und so weiter, um einfach rauszuhören, was erlebt ihr da? Also erstmal, wie bist du da hingekommen, was hast du vorher gemacht und dann, was erlebst du da? Wo siehst du denn heute, wo du jetzt 1, 3, 5 Jahre Franchise-Nehmer bist, wo siehst du denn noch die Vorteile, dass du bereit bist, Geld dafür abzudrücken? Und so stelle ich dann auch die Fragen. Ne? Und das würde ich als potenzieller Franchise-Nehmer immer tun, und zwar nicht nur mit einem und auch nicht nur mit einem Franchise-Nehmer, der mir vom Franchise-Geber vorgesetzt wird, sondern ich suche mir die Leute und gehe mit ihnen ins Gespräch und frage einfach nach, was hast du erlebt, wie funktioniert's, was würdest du anders machen, wenn du Franchise-Geber wärst, würdest du wieder Franchise-Nehmer werden und so weiter, bis in die Tiefe natürlich rein. So. Und das sind eigentlich die wirklich wichtigen Merkmale. Ansonsten, also jetzt anhand von Finanzkennzahlen und Co., die Frage wirst du besser beantworten können als ich, wann denn ein Franchise-System dann so aufgestellt ist, dass du dich trauen kannst, dich damit selbstständig zu machen. Das sind natürlich wichtige Merkmale, aber ich wäre jetzt eher auf der feinstofflichen Ebene kombiniert mit der Frage, passt das Ganze dann auch zu mir? Also es muss ja nicht schlecht sein, aber es kann sein, dass es nicht zu mir passt als potenzieller Franchise-Nehmer.
Ja, da finde ich sehr spannend, wie du das beantwortet hast. Und ich finde es auch zeitgleich faszinierend, dass ich als Finanzierungsberater ist ja, wenn dann Menschen bei mir sitzen, gehe ich ja davon aus, die haben sich eigentlich schon entschieden, Franchise-System XY zu machen. Und ich erlebe wirklich oft, wenn ich dann frage, wie viele Standorte hast du denn schon angeguckt? Ich habe mir noch keinen Standort angeguckt. Wo ich dann immer frage, wie kann das denn sein? Und wenn sie sich keinen Standort angeguckt haben, haben sie sich auch noch mit keinem anderen Franchise-Nehmer unterhalten. Und da frage ich mich echt immer, wie leichtfertig kann man da so eine Auswahl für sich selber jetzt treffen als Interessent? Weil ich bin völlig bei dir, ich würde immer mit Franchise-Nehmern sprechen, zwar nicht mit einem, genau wie du auch gesagt hast, nicht mit denen, die mir der Franchise-Geber vorgibt, sondern ja, steht mir ja frei, ich kann ja rumfahren und mit jedem sprechen.
Ich kann auch vom Franchise-Geber fordern, gib mir mal einen, der gerade gestartet ist letztes Jahr und gib mir mal einen, der seit 20 Jahren dabei ist.
Absolut.
Ja, dass ich dann auch Vorgaben mache, weil ich kann natürlich schwer anhand der Namen selektieren und dann sage ich, gib mir mal welche in dieser Mischung.
Ja, also spannend. Was ich, also was ganz oft auch kommt, was ein gutes Franchise-System ausmacht und auch das stütze ich, die Aussage, dass ein Franchise-Geber muss auf jeden Fall ein Bindungselement haben. Es muss schon irgendwas außergewöhnlich haben, was ich ja nicht so schnell kopieren kann, weil sonst könnte ich es am Ende des Tages ja selber machen. Ist ja am Ende des Tages eher langfristig, genau, nachhaltig, genau, weil es ist ja am Ende des Tages ist es ja eine Make-or-Buy-Entscheidung auch. Mit zumindestens. Aber ich fühle sehr, dass du, und finde das toll, dass du die Antwort so gegeben hast, über diese emotionale Schiene zu kommen, weil ich die echt für wichtig halte. Und auch das, weil klar, jeder Franchise-Geber sagt, hey, wir sind familiär geführt und so weiter und so fort. Es sollen die Franchise-Nehmer bestätigen. Deswegen ist es so wichtig, mit Franchise-Nehmern zu sprechen. Und das ist jetzt auch cool, weil du hast ja gerade selber angesprochen, deinen YouTube-Kanal, der ja noch relativ neu ist, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Und du hast, glaube ich, auch in deiner 200. Folge gesagt, dass das ist jetzt, was bei dir auch so ein bisschen im Fokus steht, den weiter auszubauen. Und da wechselst du ja quasi die Seite und sprichst mit Franchise-Nehmern. Da die Frage, wie kann ein Franchise-Nehmer zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne, dass du mich porträtierst? Oder geht das von dem Franchise-Geber aus?
Das geht tatsächlich von den Franchise-Gebern aus. Also da hinkt es, wenn man so möchte, was die freie Auswahl meiner Gesprächspartner angeht, weil das ist gewissermaßen eine kuratierte Auswahl durch die Franchise-Geber, die sagen, fahr mal da und dahin zu und sprich mal mit dem und dem. Und dann spreche ich mit dem und dem. Und der Franchise-Geber wird natürlich nicht einen Franchise-Nehmer auswählen, der gerade mit ihm vor Gericht ist oder irgendwas in der Richtung, ist völlig klar. Aber die Reihenfolge ist eigentlich die, dass ich ausrufe, ich bin an dem und dem Tag, an dem und dem Ort, in München beispielsweise, und dann besuche ich an dem Tag maximal 3 Franchise-Nehmer von verschiedenen Systemen mit einem professionellen Kamerateam dabei und so weiter. Also es ist wirklich Aufwand, deswegen auch 3 an einem Tag, um die ganzen Kosten dann auch aufteilen zu können auf die verschiedenen Projekte. Und dann kriege ich gewissermaßen den Franchise-Nehmer aus dieser Region. Also der Franchise-Geber meldet sich bei mir, sagt, hey cool, du bist dann und dann in München. Ich habe da einen tollen Partner, der hat eine coole Story, der war vorher das und das bei der Bundeswehr oder im Konzern oder was auch immer. Und der hat sich selbstständig gemacht, weil, sprich mal mit dem. Das ist, glaube ich, cool. Und so entsteht das im Grunde. Dann fahre ich da hin mit dem Kamerateam und gehe dann mit so einem Storytelling-Format, das ich im Hinterkopf habe, gehe ich in die Fragen rein, moderiere. Wir nehmen locker 30, 40 Minuten an Content auf und schneiden es hinterher dann auf Pi mal Daumen 10 Minuten runter, wo wirklich die Essenz, insbesondere der Emotion, ne? Warum wollte ich mich selbstständig machen? Welche Zweifel hatte ich? Welche Hürden musste ich nehmen? Wo hätte ich fast aufgegeben? Und so weiter und so fort. Um das wirklich zu versuchen, greifbar zu machen. Einerseits zu motivieren, aber andererseits auch ein möglichst realistisches Bild, zumindest aus der Retrospektive der Einzelnen, zu zeichnen, was damit verbunden ist, wenn man sich für so etwas entscheidet. Das macht mir richtig viel Spaß. Das ist eine der schönsten Aufgaben, finde ich, die ich im Moment habe.
Ja, die sind auch richtig gut produziert, muss ich echt sagen.
Dankeschön.
Also sehr, sehr hochwertig. Da kannst du dich wahrscheinlich vor Nachfrage auch nicht retten. Oder müssen wir aufrufen, dass Franchise-Geber sich bei dir melden sollen?
Die dürfen sich immer sehr gerne melden, natürlich, weil ich versuche natürlich zu orchestrieren, auch wann fahre ich denn wohin. Und das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Ich freue mich sehr, dass die Franchise-Geber sagen, hey, wir finden das Format cool und machen da gerne mit, obwohl der YouTube-Channel selber noch sehr jung ist. Also wir haben jetzt 30 Videos ungefähr online. Im 2-Wochen-Takt geht immer so ein neues Porträt raus. Nee, Schlange stehen tun sie nicht. Also auch, weil damit Kosten verbunden sind, Produktionskosten. Ich habe da einen echten Filmprofi aus dem TV mit drin, der mit bekannten Größen normalerweise arbeitet und Co. Also, und der schneidet die Dinger, macht die schick. Also insofern habe ich die Messlatte bewusst ziemlich hoch gesteckt. Das wird mir auch gespiegelt jetzt. Das behaupte ich nicht einfach von mir selbst, sondern es wird mir gespiegelt. So, wow, du hast eine ziemlich hohe professionelle Messlatte da hingelegt, höher als eigentlich notwendig jetzt für YouTube und Co. Aber es war mir wichtig, da ein ehrliches, authentisches Bild auf eine Art und Weise darzustellen, dass die Leute wirklich andocken können.
Ja, aber die Franchise-Geber können das ja super in ihren Vermarktungsprozess einbinden.
Auf die Website einbetten und so weiter. Nein. Also ein Franchise-Geber hat mir gesagt mal, wenn die Leute so weit sind, dass wir sie zu uns in die Systemzentrale kriegen für das nicht erste Gespräch, aber das erste persönliche Gespräch mit Händeschütteln, dann haben die in der Regel alle schon unsere 2 Porträts durchgeguckt und sind schon in gewisser Weise infiziert, dass sie sagen, ja, ich habe verstanden, wie ihr tickt und was da passiert und so. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig viel wert, weil sie haben ein Bild, ich spreche immer gerne vom Bild der Zukunft, und die Videos sollen versuchen, ihnen ein Bild von ihrer Zukunft zu vermitteln, weil sie sich die Gegenwart der anderen schon angucken können.
Ja, nochmal kurz zurück zum Franchise-Portal. Habt ihr da irgendeinen Filter drin von Franchise-Gebern, die auf eure Seite kommen? Oder?
Wir machen eine Plausibilitätsprüfung am Anfang, dass wir sagen, okay, das muss schon irgendwie stimmig sein. Wir sagen ja immer, wir empfehlen nicht. Und dennoch spüren wir die Verantwortung, die wir haben, dass wir natürlich versuchen, Player, die so schlecht organisiert sind, ich möchte noch nicht mal sagen unseriös, weil die meisten, wo es Schwierigkeiten gibt, würde ich sagen, ist aus Franchise-Unkenntnis heraus, weil Franchise falsch verstanden wird. Und da versuchen wir mit Plausibilitätsprüfungen zu selektieren, gerade bei jungen Systemen zu sagen, komm, warte noch ein Jahr, dann kommst du, aber bau mal den ersten Standort auf und betreib den ein Jahr lang, dass du wirklich mindestens mal einen Pilot von einem Jahr vorweisen kann, und ein Handbuch sollte auch schon fertig sein und eine Website solltest du auch haben. Und wenn die Sachen nicht gegeben sind, dann vertrösten wir gerne. Und manchmal lehnen wir auch ab und manchmal schmeißen wir auch Systeme raus, wenn wir das Feedback kriegen, dass da, also wirklich nachweisbar, Gerichtsverhandlungen oder Ähnliches, was man prüfen kann, was Handfestes ist, wo ich nicht einfach zwischen 2 Parteien einer Partei irgendwie glauben muss und ich weiß nicht welcher, dann schmeißen wir auch Franchise-Systeme raus, weil mir ist wichtig, dass ich ins Bett gehen kann abends und weiß, ich habe nicht wissentlich jetzt irgendjemanden da in eine völlige, nicht nur Sackgasse, sondern in den Abgrund geschickt oder Ähnliches, nur weil ich das auf meiner Website so präsentiert habe. Und da ist es schwierig. Man kann nicht hinter die Kulissen schauen, aber soweit es uns mit den wenigen Leuten, unter 10 Leute sind wir ja, möglich ist, versuchen wir da ein Gefühl zu entwickeln und dann auch entsprechend Konsequenzen zu ziehen.
Ja, also alle Franchise-Systeme, die noch nicht bei euch gelistet sind, sollen mit dir in Kontakt treten.
Herzlich willkommen.
Wir machen das irgendwie in den Shownotes, geben auf jeden Fall Kontaktdaten. Und ich kann es sehr empfehlen, den Franchise-Gebern, sich an dich zu wenden, wegen den Franchise-Nehmern porträtieren über den YouTube-Kanal.
Sehr gerne, freue ich mich über jeden, den ich da porträtieren darf. Das passiert mit viel Herzblut und Freude.
Ja. Ich habe jetzt noch 2 Kategorien, die ich immer mache in meinem Podcast. Die eine nennt sich Freestyle. Da gebe ich dir einfach, stell dir eine Frage, gib dir ein Wort, einen Satz und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Die zweite nennt sich dann Props. Da geht es darum, dass du einmal noch ein Buch empfiehlst und ein Lied. Das machen wir gleich anschließend. Stichwort unternehmerische Freiheit.
Das steht für sich, unternehmerische Freiheit. Also das ist wirklich zeitlich frei entscheiden zu können, was ich wann wie tue und warum, und mich nicht rechtfertigen zu müssen vor anderen, sondern selber entscheiden und die Konsequenzen auch tragen dafür.
Okay. Wie stehst du zu der These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Klar, wie allem im Leben. Also ohne Glück funktioniert es nicht. Wenn du ganz viel Pech hast, kannst du mit ganz viel Talent trotzdem irgendwas vor die Wand fahren. Und mit viel Glück kommst du hinten wieder trotzdem besser raus, als du vorher gefallen bist.
Okay. Wenn du dich jetzt entscheiden müsst, ich weiß, immer ein bisschen schwierig, so Entscheidungsfragen auf 1 reduziert. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen muss?
Herzblut.
Herzblut, sehr schön. Weißt du noch, gut, aber warst du wahrscheinlich zu jung damals, was das war, das erste Franchise-System, was damals, hieß ja noch nicht Franchise-Portal, aber was bei euch oder bei deinem Vater dann vielmehr gelistet war?
Also aus irgendeinem Grund ist Color Glow mir als sehr frühes Franchise-System in Erinnerung geblieben. Es ist mit Sicherheit nicht das erste, aber ich weiß, dass ich mit Color Glow ein paar Daten hin und her geschubst habe, mit Copy-Paste und Co. Also es ist eine sehr, sehr frühe Marke gewesen. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob es die heute noch gibt, bin mir gar nicht so ganz sicher.
Ich kenne die nicht, aber...
Ja. Und ansonsten, also wir haben sehr, sehr langjährige Kunden. Das wäre vielleicht so eine Variante dieser Frage zu beantworten. Also wir haben einen Shoutout an zwei Kunden, die uns sehr, sehr lange, locker zwei Jahrzehnte begleiten. Das ist Barrique, das Delikatessen und edle Spirituosen und Co.
Darf ich tippen, was jetzt kommt? Zweite?
Ja,
sehr gerne. Isotec?
Nein.
Ach, verdammt. Okay.
Aber Isotec ist auch lange schon dabei, definitiv. Das zweite, was von der Langjährigkeit der Kunden, ich glaube, es ist auf Platz 2, ich müsste es nochmal nachgucken im Detail, das Tiroler Bauernstandl.
Ach, okay.
Genau, cool. Die Karin Schützler kennen wir auch schon ganz, ganz lange und eine sehr herzliche Person, mit der ich mich immer super gerne austausche.
Ja, habe ich auch schon Finanzierung von begleitet, Tiroler Bauernstandl. Mhm. Okay, spannend. Gibt es noch ein System, wo du sagst, das war das erste System, wo du dich jetzt völlig wertfrei, dass es dich überrascht hat, dass es Franchise ist? Weil das ist ja ganz häufig so. Und du erwähnst ja, was ich gerade gesagt habe, Beispiel Isotec ist ja immer so, wo man sagt, viele, die sich mit Franchising beschäftigen, haben das gar nicht auf dem Schirm, dass das eine Option wäre, da jetzt ins Handwerk zu gehen, weil man denkt, man muss Handwerker sein und so weiter. Aber das erste System, wo dich überrascht, also wertfrei jetzt überrascht hat, wo du sagst, echt cool, das ist Franchise, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ich glaube, da bin ich zu tief drin, ehrlich gesagt. Das kann ich gar nicht richtig beantworten. Weil wir haben ja zum Beispiel unser Verzeichnis der Franchise-Wirtschaft, wo wir tausende Marken mal vorstellen. Ja. Und wir kriegen ja immer diese Einträge von neuen Marken bei uns zu einem Zeitpunkt, wo ich die Marken häufig noch gar nicht kenne.
Okay.
Und ich mit den großen Marken bin ich halt irgendwie von Kindheit an groß geworden, bevor ich mir solche Fragen überhaupt gestellt habe. Deswegen fällt mir wahnsinnig schwer, das zu beantworten. Ich freue mich, dass es Konzepte gibt in Branchen wie beispielsweise Coworking Spaces. Das ist so die Ecke, wo ich mich auch wohlfühle. Digitale Nomaden, überall arbeiten können und Co. Und dass es da professionelle, hochwertige Konzepte gibt, à la Regus und Co. Da freue ich mich drüber und genauso freue ich mich natürlich auch über tolle Konzepte in der Fitness-Ecke, weil das so ein bisschen dann auch meine Hobby-Leidenschaftsecke ist und ich die schon etwas genauer im Blick habe, was die so machen gegenüber anderen Branchen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber Regus ist auch wieder ein gutes Beispiel. Das hätten wahrscheinlich auch viele nicht auf dem Schirm, dass das eine Franchise-Alternative wäre.
Also es ist tatsächlich so, wir haben hin und wieder mal Studenten und Co., die für uns so Datenbankarbeiten machen oder ähnliches und die dann sagen, ey, ich laufe durch die Innenstadt, ich sehe nur noch Franchise an jeder Ecke. Und das ist denen nicht bewusst, das ist den Menschen draußen nicht bewusst, wie stark ihr Leben von Franchise beeinflusst, begleitet wird. Mhm. Und wenn denen das bewusst wäre, in dieser Tragweite, dass du durch eine Innenstadt läufst und selbst außerhalb der Innenstadt, also ich fahre oft genug hier irgendwie mit dem Auto unterwegs und sehe dann irgendeine Marke à la Isotec und Co. auf dem Auto aufgedruckt oder Jalo City aus Bonn oder Ähnlichem. Wenn den Menschen das so bewusst wäre, dann würden sie in Social Media nicht so schnell urteilen, dass zum Beispiel der Franchise-Geber ja nur dein Geld haben möchte oder Ähnliches. Weil das kann ja gar nicht sein, wenn es so viele Franchise-Nehmer gibt, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen und offenbar länger als 5 Jahre Partner bleiben. Sie könnten ja kündigen nach 5 Jahren. Und das so als
Gut, aber ich meine, das ist ja klar, in den Medien verkauft sich ja immer das besser, was eben halt nicht funktioniert. Also um eine Schlagzeile jetzt drauf zu machen. Ich meine, es wäre ja mal schön, wenn eine Schlagzeile wäre, hey, was ich, Franchise-Geber oder Franchise-Nehmer XY seit 25 Jahren bei dem System, aber solche Schlagzeilen wird man wahrscheinlich leider nicht
seltener
finden.
Zumindest,
nicht in der populären Presse jetzt.
Und ganz interessant ist, wenn man dann im Social Web irgendwo dann so Fragen sieht, wie hat jemand Erfahrung mit dem und dem Franchise-System, ich überlege mich selbstständig zu machen und so, da kommen dann halt doch recht leicht dann Stimmen von Leuten, die jetzt wahrscheinlich nicht sehr intensiv sich mit Franchise beschäftigt haben, die aber sehr schnell darüber urteilen, mit einem dieser recht typischen Vorurteile, die so rumschwirren. Das ist ja in den USA, in England und Co. Es ist komplett anders. Da bist du hoch angesehener Unternehmer. Da ist Franchising einfach bekannt und geschätzt, so möchte ich sagen. Und aus irgendeinem Grund ist das bei uns in Deutschland viel, viel besser als zu Zeiten, wo mein Vater angefangen hat.
Auf jeden Fall.
Vor 30 Jahren oder so. Und dennoch sind wir grundsätzlich, sag ich mal, franchise-kritischer eingestellt hierzulande. Das möchte ich gerne auf ein realistisches Niveau wieder heben oder senken, wie man es nimmt. Zum Beispiel durch diese YouTube-Videos, wo wir halt wirklich ehrliche Geschichten erzählen.
Machen wir noch schnell eine Kategorie.
Ja.
Und zwar einmal ein Buch, was du empfehlen würdest, was man vielleicht zum Start seiner Selbstständigkeit oder auch mittendrin oder generell lesen sollte.
Ja, also ich würde einmal das Einmal-Eins der Erfolgsstrategie, das EKS-Buch, weil wir einfach jetzt so viel über EKS gesprochen haben. Das muss jetzt kommen. Und dann gibt es den Autor Jens Kors, das ist ein Psychologe, der einem sehr viel Gelassenheit ermöglicht durch das, was er tut. Und er hat vor allem ein Hörbuch, das ich sehr cool finde, das er selber bespricht. Und das macht super viel Spaß. Das heißt, zu privatem und beruflichem Erfolg. Jens Korsen, der Titel ist irgendwie doof, weil der viel zu sehr auf Erfolg getrimmt. Das ist eigentlich eher eine Art Lebenseinstellung, die einem beibringt. So, wer hat eigentlich jetzt gerade das Problem? Der, der sich aufregt oder der, der irgendwas vermeintlich falsch macht? Solche Geschichten.
Die Reisegruppe von Fröhlich Reisen ist da. Gibt es noch ein Lied, was du empfehlen kannst, zum Beispiel zur Motivation oder wenn man sich ärgert, wenn man vor der Tür steht, nicht reingelassen wird?
Ja, also wenn man vor der Tür steht, nicht reingelassen wird und sich tierisch aufregt über irgendetwas, was gelaufen ist an dem Tag, dann lohnt es sich ja mal eine Runde laufen zu gehen. Und ich kann sehr gut mit Querbeat, eine kölsche Band, laufen gehen. Das ist einfach gute Laune-Musik mit einem sehr coolen Rhythmus, wo ich mit dem Laufrhythmus gut reinkomme und sie macht fröhlich. Die ist einfach cool. Zum Beispiel Bunte Pyramiden oder Nie mehr Fastelavend oder so. Also ein bisschen Karneval, gute Laune. Das macht Spaß, um sich aus irgendeinem Loch wieder rauszuholen.
Sehr schön. Gibt auch noch andere Busunternehmen als Fröhlichreisen, muss man, glaube ich, immer an der Stelle sagen. Das ist hier Schleichwerbung. Ja, vielen Dank.
Ich danke dir, dass wir quatschen konnten. Die Stunde ging echt schnell rum jetzt.
Geht immer schnell rum, ne? Deswegen, ich kann leider nie kürzer.
Es sei dir gegönnt.
Vielen Dank.
Danke auch. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao. Ich bin mir sicher, ihr hattet jede Menge Spaß mit dem Real Talk mit Steffen und ihr konntet euch den einen oder anderen Impuls und Motivation für die Selbstständigkeit, fürs Franchising aus dem Gespräch mit Steffen herausziehen. Ich möchte gar nicht viel hinzufügen. Ich möchte das Auto diesmal wirklich kurz halten. Ich bin draußen wie über 200 Folgen Franchise-Universum. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Steffen. Fantastische Leistung. Ergänzend möchte ich noch meine drei Lieblingsfolgen des Podcasts Franchise-Universum sind die Folge 192, die Folge 174 und die Folge 173 mit Me, Myself and I, wie Sammy so schön sagte. Ich höre mir selbst zu und kriege einen Motivationsschub. Wenn ihr also noch mehr zum Thema Gründungsfinanzierung hören möchtet in Podcast Form und mal nicht Unternehmer-Jam-Session hören wollt, was ich nicht richtig nachvollziehen kann, aber kann ja sein, dann hört diese drei Folgen vom Franchise-Universum eine perfekte Möglichkeit, die Wartezeit bis nächsten Freitag zu verkürzen, wenn es dann wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer-Jam-Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.